Auch von mir auch einen herzlichen guten Morgen. Seid alle gegrüßt. Ich bin gebeten worden, die Predigt zu halten und ich möchte kurz vorher noch einmal beten. Herr, wir bitten dich, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief und das ist für einen gelernten Krankenpfleger, also kein Theologe, kein im Reden ausgebildeter Mensch, kein so ganz einfaches Unterfangen, euch die Geheimnisse des Himmels hier aufschließen zu dürfen. Deswegen bitte seht es mir nach. Ich möchte eine kurze Einordnung geben über den Epheserbrief. Paulus schreibt den Epheserbrief aus der Gefangenschaft heraus, etwa im Jahr 60, also ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und dann eben auch auferstanden ist. Er schreibt es, so vermutet man, als einen Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien. Und Kleinasien, das müsst ihr euch so vorstellen, ist die heutige Türkei, ist Provinz, ehemalige römische Provinz. Die Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien ist Ephesus und dort ist dann der Brief final gelandet und deswegen nennt man ihn auch den Epheserbrief. Also ein offener Brief, aber er wird in Ephesus seinen Bestimmungsort erreichen. Ich lese ihn uns vor und ich hoffe, ihr geht mit mir mit während der gesamten Zeit. Ich lese ihn Epheserbrief ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes bis zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. So, wer von euch kann den Predigttext mal schnell wiedergeben? Wer kann ihn wiederholen? Vermutlich keiner. Er ist so kompliziert ineinander verschachtelt. Und ich habe mir erlesen, dass er im Urtext noch viel komplizierter ist. Da besteht er nämlich aus nur einem einzigen Satz. Da kann ich nur eigentlich staunen über die ersten Hörer, die Christen in Ephesus bzw. in Kleinasien. Sie hörten ja keine Predigt über den Epheserbrief, sondern der ganze Epheserbrief, der geht ja noch weiter. ist eine Predigt an Sie. Und sie wurde Ihnen vorgelesen. Was wir gehört haben eben gerade, ist lediglich der zweite Satz dieser Predigt. Offenbar konnten die Menschen in der Antike solche langen Sätze nicht nur schreiben, sondern auch hören, aufnehmen und verstehen. Und darin waren sie uns heutigen Menschen weit überlegen. Ihr müsst euch das Ganze jetzt so vorstellen wie eine gedankliche Bergwanderung. Und ich versuche jetzt alle, auch die ein bisschen nicht ganz zu Fuß, gut zu Fuß sind, mit auf die Wanderung zu nehmen. Also bitte haltet durch mit mir. Warum schreibt Paulus einen so langen Satz? Warum kann er gar nicht aufhören, wenn er erst einmal angefangen hat? Weil er so begeistert ist von der Größe Gottes und von der Fülle seines Segens. Paulus ist so überwältigt von dem, was Gott alles gibt, dass es nur aus ihm so heraussprudelt und er nicht zu bremsen ist. Wir möchten oder müssen bremsen und sagen, Paulus, hör gerade mal auf, halt mal an. Wir können das gar nicht alles so schnell aufnehmen. Mach doch mal langsam. Es geht ja um den Segen, wie ihr gelesen habt. Und das ist die Frage, wie messt und empfindet ihr Segen? Wie denken wir vom Segen Gottes? Bitte? Okay. Wie messt ihr den Segen Gottes für euer Leben? Okay. Okay. Ich will es mal versuchen, ganz praktisch zu machen. Ihr wisst, ich bin mit Leidenschaft Imker und ich hole jetzt mal so ein paar Sachen hier nach vorne. Wer ist der Jüngste in der Runde? Ich denke Josias. Josias, weißt du, was das ist? Ja, daran sieht man so ein bisschen die Generationenfolge. Alle anderen wissen, was das ist, wenn mal die Strümpfe Löcher hatten oder die Hosen, die Knie durchgestoßen waren, dann kam dieses Teil zum Einsatz. Ich habe es mir bei meiner Mutter geborgt. Das ist ein Fingerhut, voll ein Fingerhut. Und jetzt geht es einfach mal um die Größenverhältnisse. Jetzt dürft ihr mal Schätzchen sein, ihr dürft mal schätzen, wie oft geht dieser Fingerhut voll, jetzt zum Beispiel mal mit Honig gefüllt, in diesen großen Eimer, das ist mein Standardeimer. Schätzt mal. Also das sind 40 Liter, so viel kann ich schon mal sagen. Ich verrate euch nicht, wie viel hier. Wie viel mal? 1000 Mal. Also hier gibt es Schätzungen 1000 Mal. Also 40 Liter hier ungefähr und ich habe es, oder sagen wir mal, rechnet sich einfacher, sagen wir mal 30 Liter, dann ist er dreiviertel voll, das so voller mache ich meistens nicht. Also 30 Liter, es geht genau 10.000 Mal, geht dieser Nähhut voll hier rein. Und ich würde sagen, ein Nehut voll Honig kann man ein Honigbrötchen von schmieren. Und wisst ihr, wie viele Brötchenberge man damit? Das jetzt nur mal so am Rande. Wie denken wir vom Segen Gottes? Für andere Länder ist Wasser ein Segen. Wir haben es jetzt, wir sind leicht gesegnet. Markus hat es eben angesprochen. Es fließt über der Regen, es wird eher zur Belastung. In anderen Regionen der Erde ist Regen bitter nötig. Es trocknet alles aus, das Land wird dürr, kann die Menschen nicht ernähren. Ohne Regen kein Segen. Deswegen schätzt mal, wie viel Wasser hier in diesen Eimer reingehen. Wie viele Nähhüte voll Wasser hier reingehen. In den Eimer, in den Wassereimer. Ich habe ausgerechnet, jetzt verrate ich es, es gehen 3 Milliliter hier rein in den Nehut. Das sind 3333 Mal geht dieser Nehut in den Eimer hier rein. Wie messen wir den Segen Gottes? Wie viel Segen erwarten wir von Gott? Ein Fingerhut voll? Ein Glas? Eine Tasse voll? Oder ein Eimer voll? Wie viel Segen hat Gott? Wie viel Segen dürfen wir erbitten? Vielleicht sogar ein Segen mit der Dusche? Dürfen wir erwarten, dass Gottes Segen immer sprudelt, dass er immer da ist? Oder ist Gottes Segen wie ein Meer, in dem man schwimmen kann? Wie der Himmel, unendlich groß und weit? Was schreibt Paulus? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem, mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen, den der Heilige Geist gibt, mit jedem Segen, der in der himmlischen Welt überhaupt vorhanden ist. Und das alles haben wir in Jesus Christus. Ob das stimmt? Also in der Bibel steht es so. Könnte es vielleicht sein, dass wir noch viel reicher beschenkt sind durch Christus, als wir bisher wahrgenommen haben und als Wahrheit für uns angenommen haben? Haben wir vielleicht mehr, als wir bisher ausgegeben haben oder ausgeben und leben? Ich möchte euch dazu 2 Geschichtchen erzählen. Das eine habe ich mehr oder weniger persönlich erlebt. Da war bei uns im Dorf jemand, wer in der DDR gearbeitet hat, weiß das. Die Sparbücher und der Sozialversicherungsnachweis, die waren nahezu identisch. Das Sparbuch sah so aus wie der SV-Ausweis. Und der sollte an der Arbeit sein SV-Ausweis abgeben, hat aber sein Sparbuch abgegeben. Und so wusste nicht nur die Arbeitsstelle, sondern später das ganze Dorf und auch ich, wie viel der Mann auf seinem Konto hatte. Der hat sehr, sehr viel Geld gehabt. Also weit über 70.000, was zu DDR-Zeiten viel war, bei einem Stundenlohn. Ich kann euch sagen, ich habe 2,85 Mark bekommen als ausgelernter Geselle. War das viel, viel Geld. Und er hat gelebt. Ist nicht weit von uns, also 2-mal um die Ecke bin ich da. Der hat gelebt wie ein Bettler. Ganz arm, ins Dach hat es reingeregnet, die Bude ist allmählich zusammengefallen. Reich und doch nicht reich. Dann hörte ich vor längerer Zeit eine Geschichte von einer alten Frau, die hatte Zehntausende von Mark damals noch unter ihrem Kopfkissen versteckt. Und lebte bettelarm, ist tatsächlich betteln gegangen und hat oft gehungert. Dabei war sie so reich. Aber sie hat nicht aus ihrem Reichtum herausgelebt, hatte überhaupt nichts davon. Sie starb als arme Frau und gekleidet in Lumpen. ob so etwas im übertragenen Sinne es auch bei uns Christen gibt. Wir sind gesegnet mit jedem Segen, den es gibt, heißt es in Epheser 1. In Römer 8 sagt Paulus dasselbe mit anderen Worten. Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns nicht in ihm alles schenken? Petrus sagt es, Vers 1, alles, was zum gottgefallenen Leben dient, hat Christus uns geschenkt. Die teuren und allergrößten Weisungen sind uns geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Jeder von uns hat bestimmt schon mal Segen Gottes empfangen und jeder von uns erwartet Segen von Gott, sonst wären wir nicht hier. Aber ob jemand schon alles empfangen hat, ob jemand alles von Gott erwartet, was er geben kann, ehrlich gesagt, ich nicht. Man wird bei Gott nie fertig. An dieser Stelle möchte ich euch gerne mal eine meiner Grundüberzeugungen verraten. Gott ist immer noch größer und Gott hat immer noch mehr. Damit ist überhaupt nichts ungültig gemacht oder in Frage gestellt, was jemand bisher an Glauben und Segen geschenkt war. Im Gegenteil, da gibt es einen großen Reichtum hier unter uns. Gott ist so groß. Und der eine versteht und empfängt und praktiziert dies. Und der andere, ich denke, praktiziert was anderes. Und keiner hat alles, aber jeder hat etwas. Und für uns alle gilt, so sehe ich das jedenfalls, Gott ist immer noch größer und Gott hat immer noch mehr. Wenn es nicht so wäre, dann könnten wir, denke ich, manchmal einpacken. Denn manchmal habe ich das Gefühl, nichts zu haben und bin ganz ausgelutscht. Manchmal auch gefühlt mental am Ende. Und ich spüre oft so sehr meine Mängel. Aber ich weiß, Gott ist nicht am Ende. Und bei Gott ist kein Mangel. Wie kann ich nun aus dem Reichtum, aus dem Segen Gottes leben? Dazu gibt es sicher verschiedene Wege. Ich kann zu Gott sagen und schreien, Herr, ich bin so geistig ausgedörrt, so elend am Verdursten. Bitte gib mir einen Tropfen Wasser, wenigstens einen Tropfen. Bitte segne mich. Bitte nicht nur einen Tropfen, sondern ein Glas, möchte ich. Oder mehr. Wir dürfen Gott um Segen bitten. Und unsere Bitten sollen Hand in Hand gehen mit unserem Glauben. Unser Glaube ist sozusagen das Gefäß, das Gott füllt. Er muss sich nicht daran halten. Oft gibt er auch viel mehr, als wir glauben, zum Glück. Gott ist gut, aber oft entspricht der Segen, den wir empfangen, unserem Glauben. Wie wächst unser Glaube? Indem wir Gottes Wort hören und betrachten und aufnehmen. Indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und Gottes Wort uns beschäftigt und ausfüllt. Und wenn Gottes Wort so in uns ist, kommen wir immer mehr dahin, Gott beim Wort zu nehmen und ehren ihn damit. So praktiziert es auch Paulus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Griechisch, in dem der Brief verfasst ist, war ja das, was wir heute als Englisch, die Sprache der Gelehrten, bezeichnen würden, war damals die Weltsprache. Konnte man weit damit kommunizieren. Und so ähnlich ist das dann auch, dass das griechische Wort, was hier steht, das Wort eulogein, bedeutet das ähnliche Wort wie das englische bless. Also wir kennen das God bless you, so als Redewendung hingesagt. Ich kann mich erinnern, damals in Indien hieß blessed be thy name, also gelobt oder gesegnet sei dein Name. Also man kann gelobt und gesegnet, das ist dasselbe Wort im Englischen wie auch im Griechischen. Und so steht es hier, wenn man dasselbe griechische Wort für das deutsche Wort nehmen soll, dann kann man sagen, gesegnet oder gelobt sei der Gott. Also wir segnen Gott, gesegnet sei der Gott, der uns gesegnet hat. Segnen bedeutet auch loben oder Gutes sagen. Hier haben wir so etwas wie einen Segenskreislauf. Gesegnet sei der Gott, der uns gesegnet hat. Paulus dankt Gott. Oder noch anders. Paulus nimmt Gott beim Wort und tritt einfach in das ein, was Gott uns zugesagt hat, was er uns gegeben hat. Er tut das, was die reiche Bettlerin, von der ich eben gesprochen habe, nicht getan hat. Er greift unter das Kopfkissen, um das Geld zu gebrauchen, das da ist. Das Geld nehmen, das Geld anschauen, sich darüber freuen, dankbar dafür sein und damit leben. Das hätte die Frau tun sollen. Paulus tut es mit dem, was Gott uns gegeben hat. Gott beim Wort nehmen, dieses Wort betrachten, anschauen, sich darüber freuen, dafür danken und aus dem leben, was Gott sagt. Gesegnet sei der Gott, der uns gesegnet hat. Das ist ein ganz tiefer biblischer Zusammenhang, den wir immer wieder finden in der Bibel und der sich auch heute immer wieder bestätigt. Gott lobende Menschen sind gesegnete Menschen. Oder gesegnete Menschen sind Gott lobende Menschen. Und da wird Paulus nicht müde. Man könnte sagen, er ist nicht zu bremsen, aufzuzählen, wie Gott uns gesegnet hat und womit. Es ist kein Segen, den wir uns verdient hätten, der von unserer Güte, unserer Frömmigkeit oder unserer Qualität oder unserem Fleiß abhängt. Nein, das alles hängt an Jesus Christus. Immer wieder heißt es, in Christus gesegnet. In ihm vorherbestimmt, erwählt, erlöst, begnadigt, mit Gottes Geist ausgerüstet und so weiter. 12-mal heißt es in dem einen Satz, den wir eben gelesen haben, im Urtext von Epheser 1, in ihm oder durch ihn. Christus hat dafür bezahlt, dass es hängt an ihm und wer ihn hat, mit ihm lebt, der hat, was er hat. Deshalb ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen und nicht bei uns selbst hängen zu bleiben. Ob man nun richtig fühlt oder richtig glaubt oder ob ein anderer besser oder tiefer glaubt, das ist gar nicht wichtig. Es hängt doch an Jesus. Er hat bezahlt. Deshalb kann ich den Segen bekommen. Man kann sagen, den Segen, den Paulus hier entfaltet, verschieden gliedern. Wir sind von Gott, dem Vater, erwählt, von Jesus Christus erlöst und durch den Heiligen Geist versiegelt. Ich möchte noch einen kleinen, wie ist man da Zeit? Ja, einen kleinen Einschub kann ich noch bringen, was mir wichtig geworden ist. Manchmal denke ich, bin ich damit gemeint, mit diesem ganzen Segen? Ich, Friedemann, ich lebe so in den Tag hinein manchmal und dann geht es darum, wie wir Frieden ins Herz bekommen und Hoffnung. Und wenn du mit Frieden im Herzen, mit Mut und Hoffnung leben willst, musst du deinen Platz im Werk Gottes kennen. Es gibt zwei Bezugspunkte in diesem Werk, die dir helfen, dich zurechtzufinden, die dir sagen, was Gott tut und die dich darüber informieren, wie du hier und jetzt leben sollst. Du lebst in dem Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Erstens ist es für uns alle lebenswichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir im schon jetzt der vollkommenen Vergebung leben. Vergebung ist keine Sache, von der du hoffen musst, dass dir irgendwann mal vergeben wird. Du brauchst nicht zu befürchten, dass der Prozess der Vergebung irgendwie fehlschlagen könnte. Warum? Weil deine völlige und endgültige Vergebung am Kreuz Jesu Christi vollbracht worden ist. Das vollkommene Opfer des völlig gerechten Lammes und hat die heiligen Anforderungen Gottes erfüllt und machte dich gerecht und straffrei in seinen Augen. Du brauchst deine Sünde vor ihm nie zu verstecken. Du brauchst nichts zu tun, um das Wohlwollen Gottes zu gewinnen. Du brauchst dich nicht vor Scham zusammenzukauern. Du musst niemals versuchen, die Schuld verstandesmäßig zu erklären, zu entschuldigen, zu verteidigen oder, wie es oft passiert, auf andere zu schieben. Du brauchst niemals vorzugeben, besser zu sein, als du wirklich bist. Du brauchst niemals Argumente für deine Gerechtigkeit zu präsentieren. Du brauchst niemals zu befürchten, durchschaut oder bloßgestellt zu werden. Du brauchst niemals das Ausmaß deiner Sünde mit dem eines anderen zu vergleichen. Du brauchst niemals deine Gerechtigkeit zur Schau zu stellen, damit sie von anderen gesehen werden könnte. Du brauchst dich niemals zu fragen, ob Gott deiner überdrüssig sein werde, weil du so oft versagst. All das wäre in Bezug auf das Evangelium vernunftswidrig, weil dir vollkommen vergeben ist. Auf der anderen Seite wäre es unbedingt erforderlich, das noch nicht deiner endgültigen Wiederherstellung zu verstehen. Ja, dir ist vollkommen vergeben worden, aber du bist noch nicht vollständig verwandelt. Du befindest dich noch im Prozess des geistlichen Wachstums. Die Sünde umgarnt dich noch. Der Kampf um dein Herz tobt immer noch. Die Welt um dich herum ist immer noch gebrochen. Die geistliche Gefahr lauert immer noch und du bist noch nicht völlig in das Bild des Herrn Jesus Christus umgestaltet. Aber das Kreuz Jesu verheißt dir, dass alle diese gebrochenen Dinge in Ordnung gebracht werden. Aber das sind sie noch nicht. Wenn wir uns also der vollkommenen Vergebung rühmen, die uns zuteil wurde, und wir die Freiheit von der Angst genießen, nicht genug zu sein, so dürfen wir doch nicht unweise handeln. Eine Gefahr, nämlich die Sünde, haftet uns immer noch an. Und eine andere, die Versuchung, sie lauert auf uns. Darum sind wir immer noch Menschen, die täglich und dringend der Gnade Gottes bedürfen. Die Vergebung ist vollständig. Die endgültige Wiederherstellung ist noch zukünftig. Zu wissen, dass wir zwischen diesen beiden Polen leben, ist der Schlüssel zu einem ruhigen und weisen Christenleben. Was ist wichtig? Wichtig ist es, und das gilt es festzuhalten, dass wir in Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen gesegnet sind. Wir treten mit Paulus und den Ephesern in den Segen ein, dass wir Gott einfach beim Wort nehmen und den Segen Gottes betrachten und Gott darüber loben. Wie wäre es jetzt, diesen komplizierten Text in die Ich-Form zu übertragen? So kann es jeder besser für sich persönlich beten und so den Segen Gottes mehr erfassen und jeder selber in diesen Segen eintreten. Paulus hat so gebetet, die ersten Christen haben so gebetet. Dass wir in dem Text schließt das Ich und die persönliche Inanspruchnahme da besser ein. Die Christen haben so gebetet und daraus kam ihr Segen und ihre Kraft. Und wir dürfen und können es ihnen nachmachen. Gott beim Wort nehmen, es bekennen, Gott so loben und als Gesegnete leben. Ich lese es uns jetzt in der Ich-Form, in der übertragenen Ich-Form vor, den Brief, den die Epheser erhalten haben von Paulus. Gelobt und gepriesen seist du, du Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. In ihm hast du mich gesegnet mit jedem geistlichen Segen, mit jedem Segen, den der Heilige Geist gibt, mit allem Segen, der in der himmlischen Welt vorhanden ist. In ihm hast du mich erwählt, herausgesucht für dich, schon vor der Grundlegung der Welt, damit ich heilig bin, ganz für dich da und tadellos, ohne jeden Vorwurf. In deiner Liebe hast du mich von Anfang an dazu bestimmt, dein Kind zu sein. Du hast schon immer geplant, mich durch Jesus Christus als dein Kind anzunehmen, sogar an deine Sohnestatt mich anzunehmen, weil du mich lieb hast. Und du hast frei entschieden, weil es dir so gefällt. Nun darf ich etwas sein zum Lob deiner herrlichen Gnade, die du mir freigebig geschenkt hast in Jesus. In ihm habe ich Erlösung, bin freigekauft von der Sünde und jeder Bindung durch sein Blut. Ich habe die Vergebung der Verfehlung und Sünden, so wie es dem Reichtum deiner Gnade entspricht. Du hast mich mit deiner Gnade überreich und überfließend beschenkt und mir dadurch auch alle Weisheit und das Verständnis gegeben, um das Geheimnis deines Willens zu erkennen. So gefällt es dir, so hast du es schon immer dir vorgenommen, in ihm, in Jesus Christus. Wenn alles zum Ziel kommt, dann wirst du alles, das All, alles im Himmel und auf Erden unter Christus zusammenfassen und vereinigen. In ihm bin ich zum Erben eingesetzt worden. So hast du es längst vorausbestimmt nach deinem Plan. Und du führst es auch aus, was du willst und geplant hast. Wonach ich mich schon immer gesehnt habe, alle Hoffnung darauf, heil zu sein durch Christus, erfüllen sich, indem ich etwas sein darf zum Lob deiner Herrlichkeit. Ich darf leben zu deiner Ehre. Ich durfte das Wort der Wahrheit hören, das Evangelium meiner Rettung. Und so konnte ich zum Glauben kommen, darf an dir festhalten und mich auf dich verlassen, dir vertrauen. Deshalb hast du mich in ihm, in Christus, mit dem lang verheißenen Heiligen Geist gekennzeichnet als deinen bleibenden Besitz. Er ist das Siegel darauf, dass ich dir gehöre. Und er ist die Garantie dafür und der Vorgeschmack darauf, dass ich als dein Eigentum zur endgültigen Erlösung komme und dein Reich ererbe. So bin ich etwas zum Lob deiner Herrlichkeit und lebe zu deiner Ehre. Dafür danke ich dir und höre nicht auf zu danken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir durch Jesus Christus, dass wir das annehmen können, dass du uns das Verständnis dafür und den Glauben daran geschenkt hast. Herr, das ist nicht selbstverständlich. Wie viele Menschen gehen achtlos an deinem Angebot vorbei, noch nicht mal wissend, was sie an Reichtum liegen lassen. Herr, danke, dass du uns, ob wir begütert sind, ob wir weniger begütert sind, ob wir mit hohem Geist oder weniger ausgestattet sind, dass wir es erfassen können, dass wir darin eintreten können, in den Raum deiner Liebe, in den Raum der Erlösung, und dass zu diesem Raum der Spott und die Ironie vieler Menschen keinen Zutritt haben. Dass wir da geschützt sind durch dich und ja, das bitten wir auch für die Zukunft, dass du uns dieses dankbare, an dich glaubende und befreite Herz schenkst, dass wir durch unser Leben gehen, sei es noch lang oder sei es noch kurz der Weg, der vor uns liegt, und dass wir auf dich hinzugehen. Es hängt uns oft zu hoch, das zu erfassen, dass du das schon alles vor Grundsteinlegung der Welt, bevor du alles geschaffen hast, dir so zurechtgelegt hast. Das hängt uns oftmals zu hoch, aber wir wollen es glauben und dankbar annehmen. Und wir bitten dich, dass du es uns ein Leben lang erhältst. Bitte segne uns diesen Sonntag. Segne im Nachdenken noch über das, was wir in der Predigt gehört haben. Sei mit denen, die heute nicht hier sein können, aus welchem Grund auch immer. Segne sie, gib ihnen Kraft. Und segne die Gemeinde hier als ein Ort, wo du verkündigt wirst, wo du groß gemacht wirst, wo Menschen zu dir finden können. Herr, danke jetzt für die gemeinsame Zeit und danke für dein Wort. Amen.